So geht Papa, der Väter-Podcast vom Redaktionsnetzwerk Deutschland.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von So geht Papa, dem Podcast vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Birk Grühling, ich bin Bildungsjournalist und selbst Vater. Und mein heutiger Gast ist Titus Dittmann, so etwas wie der Vater von vom Skateboardfahren in Deutschland, könnte man so sagen. Außerdem hat er ein großes Unternehmen aufgebaut, nämlich den Titus Versand, genau, und eine tolle Hilfsorganisation gegründet, Skate Aid. Also herzlich willkommen, Titus. Und meine erste Frage: Wie geht's dir? Wie bist du durch die erste Corona-Phase gekommen?
Ja, gut, gut. Also für mich, wie soll ich sagen, mich hat's eigentlich erwischt. Erwischt hat's mich Gott sei Dank nicht. Aber das war schon Anfang März, als noch kein Lockdown war und gar nichts. Und da war ich auf einer Geburtstagsfeier mit vielen, vielen Leuten und hab ungefähr 4, 5, 6 Stunden neben einem Infizierten gesessen, von dessen Teller gegessen oder probiert. Wie das auf einer Party ist, hängt man dann ganz dicht aneinander und wir waren vielleicht 4 Zentimeter mit dem Körper auseinander beim Unterhalten. Ja, und wie das so ist, ich bin gesund geblieben und er lag 2 Wochen im Koma und 2 Wochen auf der Intensivstation und musste dann ganz mühsam mit Rollator wieder ins Leben zurückgeführt werden. Zumindest, so hart das klingt, zeigt es eins, man muss es ernst nehmen, aber diese Überpanik, dass wenn man nur 2 Meter an einen rankommt, dass man gleich anschließend stirbt, das ist natürlich voller Humbug. Mhm. Weil man steckt sich halt nicht zwangsläufig an. Ja. Hat mit vielen Sachen zu tun, auch mit dem Immunsystem und so weiter. Und dann scheint ja mein Immunsystem mit 71 Jahren noch richtig geil zu sein, sag ich mal. Ja.
Skateboardfahren hält jung. Das ist die wichtigste Botschaft dieses Podcasts.
Ja, aber ansonsten, das war jetzt nur so eine persönliche Story. Ansonsten kann ich sagen, geschäftlich haben wir Glück gehabt. Natürlich mussten wir beim Lockdown auch alle Titusläden schließen. Dann hat den Umsatz erstmal auf die Hälfte runtergeknallt. Aber dann ist das passiert, was bei uns eigentlich in jeder Krise passiert. Wenn es allen scheiße geht, dann laufen Skateboards gut. Und wenn die Wirtschaft richtig gut rennt, dann haben wir immer Probleme. Und ich habe ja auch schon, vor der Wand gestanden und so weiter. Aber da waren immer Zeiten, wo ansonsten es boomte Hochkonjunktur. Und jedes Mal, wenn der Markt oder draußen Bankenkrise, was weiß ich, dann geht's uns immer gut. Und ich habe mir viel Gedanken gemacht, ja. Und das liegt auch ein bisschen an Papa-Verhalten, sag ich mal.
Bevor du mir jetzt hier alle meine Fragen, die ich auf meinem Zettel habe, in einer Antwort beantwortest, frage ich dich jetzt...
Ach, wolltest du auch noch was sagen?
Ich wollte auch noch was sagen. Ich stelle jetzt einfach eine ganz eigennützige Frage. Und zwar, mein Sohn ist 3,5 und hat tatsächlich in der Corona-Krise, weil mir so ein bisschen die Bewegungsimpulse ausgingen, außer weil auch dann die Kindergärten, die Spielplätze in der Nähe geschlossen hatten, wir haben so ein altes Cruiserboard, so diese kleinen Plastikboards, lange unbenutzt von meiner Frau. Ich habe es genommen und habe es meinem Kind gegeben, weil er auch sieht, dass so ein paar größere Kids hier in der Umgebung mit Longboards unterwegs waren. Genau, und er fand es super, er wollte gar nicht draufstehen, sondern sich draufsetzen mit dem Hintern und genau, fährt damit jetzt leidenschaftlich rum.
Im Sitzen, im Knien, im Stehen?
Nee, erstmal nur im Sitzen und im Knien.
Das ist auch geil. Das ist genau, wenn mich fragen oft Eltern, ab wann können die denn Skateboard fahren? Dann denke ich immer, warum müssen die das Skateboarden auch wieder so fremdbestimmt wie in der Schule? Ab wann kann er denn, was weiß ich, ab wann können wir mit dem Malnehmen anfangen oder ab wann können wir das und das machen? Das Skateboarden hat nichts damit zu tun. Die entscheiden sollen selber. Das Skateboarden hat ja gerade den Vorteil, dass die Kinder selber entscheiden, was sie damit machen. Da steht eigentlich das Spielen im Vordergrund. Das Skateboarden, das kann man einem krabbelnden Säugling einfach dahinstellen. Da sollte man man natürlich oben das Griptape wegmachen, damit es sich nicht die Finger da aufschubbert. Mhm. Aber das kann man einfach da hinstellen. Ja, dann legen sie sich mit dem Bauch da drauf und paddeln wie ein Wellenreiter mit der Hände und mit den Füßen und haben einen Spaß ohne Ende. Ja. Und so lernen die ganz selbstbestimmt. Mhm. Wenn man dann wieder anfängt und sagt, nein, nicht knien, du musst dich erst auf den Bauch legen. Oder was weiß ich. Nee, also dann ist ja dann, was soll ich sagen, da können sich Kinder eigentlich nicht entwickeln, wenn sie nicht irgendwie die Balance, ich sag mal so, damit man nicht meint, dass ich gegen Schule bin. Es ist die Balance zwischen fremdbestimmten Lernen und selbstbestimmten Lernen, also Fremdsozialisation und Selbstsozialisation.
Wie war das denn eigentlich bei deinem eigenen Sohn? Du hast ja als Lehrer sogar deine Abschlussarbeit über Skateboarden in der Schule geschrieben. Hast du denn so Skateboardfahren auch deinem Sohn dann irgendwie nahegebracht oder ist er da selbst drauf gestoßen oder warst du so der klassische, wie man das so, der Papa, der Fußball spielt, wünscht sich ja auch, dass sein Kind dann Fußball spielt. War das bei dir auch so, dass du gesagt hast, ich fahre Skateboard, ich wünsche mir, dass mein Sohn Skateboard fährt?
Ich könnte sagen, ja, ich habe mir das mit Sicherheit gewünscht, aber ich habe nie diesen Wunsch geäußert oder überhaupt diese Erwartungshaltung fühlen lassen. Okay. Weil Skateboarden halt eine selbstbestimmte Sache ist und ich das schon konsequent sehr früh erkannt habe, weil ich mich da ja pädagogisch mit beschäftigt habe. Natürlich hatte ich lange nicht die Erkenntnisse wie heute, deswegen habe ich mit Sicherheit auch eine Menge falsch gemacht als Vater. Ist ja klar, ne? Ich musste auch erstmal üben beim ersten. Man sagt ja, das wäre so wie bei der Pfannkuchen, ne? Den ersten muss man wegschmeißen. Aber ganz so schlimm ist es mit den Kindern natürlich nicht. aber wenn man doch mal ganz ehrlich ist, wenn man das erste Mal als Vater jemand erzieht, den Vater möchte ich sehen, der alles richtig macht. Beim ersten Mal macht man viel falsch. Ja. Aber trotzdem, ich hab mir zumindest viele Gedanken gemacht und vielleicht war ich sogar zu extrem in meiner Theorie. Also klar habe ich ihm das Skateboarden nahegebracht. Wenn das Herz brennt und wenn man begeistert ist, warum soll ich denn von meinem Sohn schauspielern? Ja, mein Sohn ist der Einzige, der, glaube ich, zumindest in seiner Generation und allen davor behaupten kann, dass ihm das Skateboard in die Wiege gelegt worden ist. Denn sein Geburtsfoto, da liegt er auf einem Skateboard in der Wiege. Ja. Und klar hat der von Anfang an, dem habe ich extra, weil ich so begeistert war, habe ich dem selber ein Skateboard gebaut, aus einem großen Brett, so raffiniert ausgeschnitten und Dings und so Mini-Achsen vom Freestyle drunter gemacht, aber im Endeffekt sah das aus wie ein Halfpipe-Board, nur mini, mini, klein und so weiter, das hat er heute noch und hegt und pflegt das. Das ist ja schön, wenn, aber deswegen ist das ja nicht so, dass ich eine Erwartungshaltung habe oder dass ich Druck gebe, das war ganz druckfrei, sondern der hat einfach irgendwann gemerkt, wie viel Spaß ich an dem Kram habe. Ja. Und wenn man sieht, wie viel Spaß jemand anders hat, dann will man den Spaß auch haben und schon fängt man an.
Ja. Ist er denn genauso?
Und dann, als er in die Pubertät kam, ne, da hat er sich natürlich, also so das typische Alter, da hatte der natürlich ein Problem, ein Riesenproblem. Alle in der Schule ziehen über ihre Eltern her, wie scheiße sie sind, dass sie nicht Skateboard fahren dürfen, dass sie das nicht dürfen und alles ist kacke. Und wie dann halt so ist in dem Alter, da geht es ja darum, man will endlich mal was selber entscheiden, aber hat noch keine Lebenserfahrung, also kann man nur scheiße entscheiden. Mhm. Und wenn Eltern was Vernünftiges vorschlagen, dann wollen die mit Gegenteil machen. Das ist natürlich dann total hirnrissig. Die Eltern drehen hohl und denken, habe ich einen bekloppten Sohn oder Tochter? Wie kann das nur? Dann sage ich immer, hey, das geht auch gar nicht darum, um den Inhalt. Geht nur darum, da werden die plötzlich wach und so in der Kindheitsphase hat die Natur das so vorgesehen, dass jedem klar ist, er ist abhängig. Also jo, verhält man sich auch wie ein Abhängiger und wenn die dann plärren, dann ist das, wollen sie was zu essen oder zu trinken oder wie auch immer. Oder haben Langeweile, aber in der Pubertät ist das halt Prinzip, weil man der eigene Meinung und den eigenen Willen irgendwie plötzlich entdeckt und den nur nutzen will. Dann sag ich den Eltern immer, dann seid doch clever, macht doch total beschissene Vorschläge. Ihr glaubt gar nicht, was für geile Gegenvorschläge dann eure Kinder machen.
Ja. Und konnte dein Sohn gegen dich rebellieren? Das ist ja wirklich tatsächlich einfach schwer, wenn
Nee, konnte er nicht. Das habe ich dann natürlich gedacht, das ist alles ideal. Ja, ich würde einiges natürlich heute anders machen. Zum Beispiel würde ich den gar nicht so eng über die ganzen Jahre bis Mitte 20 oder 30 und sowas so eng an die Familie binden. Wir waren ja wie so drei Musketiere, alle für einen, einer für alle, auf derselben Augenhöhe. Das ist ja keine normale Situation zwischen Vater und Sohn. Ich hatte halt immer den Wunsch früher, dass ich einen Kumpel haben will, mit dem ich tolle Erlebnisse haben kann. Deswegen haben wir zusammen Autorennen gefahren, wir haben zusammen Wüstenrallyes in der Sahara gefahren, wir sind zusammen Gleitschirmfliegen gegangen, wir Snowboard-Touren, die kann sich keiner vorstellen, wirklich Hardcore Snowboard-Touren. Natürlich alles sehr verantwortlich mit Lawinen, Pieper-Ausstattung und allem und naja, aber wirklich Sachen, die man sonst, wie soll ich sagen, so mit ausgestandenen Sportkumpels macht, ja. Okay. Wo man sich drauf verlassen kann, das habe ich alles mit meinem Sohn gemacht. Ja. Und naja, was soll ich sagen, kommen wir nochmal zurück auf die Pubertät, ja, wenn die anderen gesagt haben, so und so und so und sich von den Eltern lösen wollen und über die herziehen, wenn Julius dann damit anfing, dann haben die anderen höchstens gesagt, ey, hör du doch auf, du hast den coolsten Vater der Welt und so weiter. Ja. Und dann waren seine Hände gebunden. Das ist natürlich scheiße, das habe ich natürlich gar nicht gemerkt. Das ist mir heute klar, dass das für ihn ein Problem war.
Ja.
Und das würde ich jetzt natürlich wenn ich einen zweiten gehabt hätte, dann eingebaut.
Ja.
Aber muss man ja erstmal irgendwann erkennen, wie das so läuft. Und dann hat er versucht, weil ich ja für Skateboarden stehe, dann wollte er plötzlich mit so einem blöden Snakeboard fahren, wo die Skateboarder auch drüber lachen. Dann hat er mit Inline-Skates angefangen. Aber ich war immer tolerant, dann habe ich einen Inline-Skate fahren lassen. Vielleicht war das falsch, vielleicht hätte ich mich darüber aufregen müssen, dass er Inline-Skates fährt. Dann hätte er die Revolution gespürt. Stattdessen war ich mal wieder so ein cooler Pädagoge und habe ihn einfach machen lassen, wo er gerade Spaß dran hatte. Ja. Und ich habe eher Probleme gekriegt. Ich weiß noch genau, bei der Weltmeisterschaft Hardcore-Skateboarder überall und die Amis und mein Sohn läuft da mit Inline-Skates rum oben auf der Halfpipe. Ne, ist natürlich das Peinlichste der Welt, aber ich war ja Pädagoge und hatte dann und so weiter. Naja, da sind so viele Sachen passiert. Klar kann man alles noch besser machen, aber im Endeffekt war es schon eine hammergeile Zeit mit ihm.
Ja, aber kann man das, du hast ja auch, ich habe in einem Interview tatsächlich gelesen, dass du auch gesagt hast, dass es ein Fehler war, ein Kumpel für deinen Sohn zu sein. Erstmal klingt das jetzt aber gar nicht so negativ. Also,
Moment. Genau. Man muss ja mal überlegen, auf welcher Ebene redet man. Wenn es jetzt um den Generationswechsel geht, bei uns in der Firma und so weiter, ich weiß jetzt nicht, wie ich das formulieren soll, aber das, was normalerweise dieser Lösungsprozess, dass man die Eltern mal so ordentlich in die Eier tritt und was weiß ich alles und denen wehtut und so weiter und so fort, das hat ja nie stattgefunden, aber ich glaube, das ist jetzt nur Theorie. Ja. Der Mensch braucht irgendwann diesen Prozess. Und das tut auch weh, so ein Lösungsprozess. Und das tut auch dann den Eltern weh, das tut aber auch dem Kind weh. Mhm. So, und wenn das nicht mit, ich sag mal, zwischen 10 und 15 stattgefunden hat und man ist so was von Harmonie, dann man macht das weiter und ich schaffe es tatsächlich, ihn mitzunehmen und so weiter und wir auf demselben Level, dann kommt irgendwann, spätestens dann, wenn er dann Geschäftsführer wird in der Tidus GmbH und ich scheide aus, dann wenn dann das Bedürfnis kommt oder kommt auch hinzu, keine Ahnung, was jetzt wie wichtig ist, wenn er dann heiratet, zwei Kinder hatte, ich habe ja zwei Enkelchen, das ist doch ein Problem, wenn man vorher nicht irgendwie den Lösungsprozess hatte und sich von den Eltern gelöst hat und selber in so eine Selbstständigkeit reinkommt. Und wenn man das alles auf einmal machen muss, das hat mir extrem wehgetan. Ich muss das erstmal kapieren, was da läuft. Und ich sage mal ganz flapsig, mit 30 bis Mitte 30 kann ein Kind einem viel härter in die Eier treten als mit 14.
Sehr gut. Du hast ja gesagt, du bist auch Opa. Wie engagiert bist du denn als Opa? Und also mal so journalistische Distanz über Bord. Ich kann mir ehrlich gesagt keinen cooleren Opa vorstellen als ein Opa, der Skateboard fährt und genau, völlig anders ist als viele andere dieser Opa-Generation, die vielleicht auch noch Probleme mit sowas wie Nähe haben oder so. Also da gibt es ja durchaus noch Opas, die vielleicht nicht so, die jetzt nicht fürs Knuddeln zuständig sind oder so. Genau, wie bist du als Opa? Bist du der coole Opa, wie man sich Titus so als Opa vorstellt? Oder genau?
Also, dann würde ich jetzt, Gott, ganz selbstbewusst ja. formuliere ich das jetzt mal ganz super. Anders. Ich bin nicht der coole Opa, ich bin eher, sagt man ungern, man lobt sich selber ungern. Ich sag, ich bin vielleicht eine coole Sau, ne? Aber das heißt dann, da bin ich überall cool. Ja. Ne? Das ist dann beim Opa nichts anderes. Warum soll ich mich beim Opa anders verhalten als bei anderen Kindern und wie auch immer? Ich hab halt einen Höllenspaß an dieser ganzen Kindergeschichte. Ja. Und das liegt auch ein bisschen daran, weil bei Kindern kann man, diese ganzen gesellschaftlichen Problematiken, die wir haben und diese ganzen Macken, die so ein Mensch hat und das ganze Psychologische, das kann man bei Kindern alles noch viel besser mitkriegen, weil die sind noch nicht so geile Schauspieler und die können einen noch nicht so bewusst, ich sag mal, auf eine falsche Fährte bringen und so. Und das ist einfach als Pädagoge natürlich eine wunderschöne Sache, dann mit Kindern zu arbeiten und die Kinder spüren dann auch, was ich für einen Spaß dabei habe. Und ich glaube gerade, weil ich mir nämlich gar keine Gedanken mache, wie verhalte ich mich denn jetzt, um da cool zu sein und so, aber das ist ja schon dann fast wieder wie ein Verkaufen. Gut, als Lehrer muss ich das machen, nennt man Methodik und Didaktik und was weiß ich alles. Ich gehe einfach mit den Kindern ganz, ganz stinknormal um. Ich habe nie in meinem Leben Kindersprache gesprochen. Da sage ich mir auch, was soll die Scheiße? Wie sollen die denn Deutsch lernen, wenn ich da anfange und plötzlich falsches Deutsch laber? Und das geht ja bis dahin, dass wir Skateboarder, sage ich mal, uns tierisch darüber aufregen, dass gerade nämlich die Eltern wieder in dem Skateboard so eine Kindersache sehen und dann anfangen, nicht nur mit den Kindern komisches Deutsch zu reden, sondern inzwischen, weil es halt kein Erwachsenending ist, sogar die Kommunen Schilder schreiben, Skaterpark. Uns rollen die Zehennägel hoch, wenn wir Skaterpark hören. Dann sage ich immer, sag mal, geht ihr auf den Fußballerplatz, in die Schwimmerhalle oder auf die Keglerbahn? Ja. Und wenn schon, dann sprecht doch bitte vernünftiges Deutsch. Dann würde da doch Genitiv sein. Skaterspark. Ja. Aber nicht Skaterpark. Ja. Was soll das? Es ist ein Skatepark. Fertig. Ja. Genau wie ein Fußballplatz ist.
Ja. Fährst du denn mit deinen Enkeln Skateboard? Oder sind die noch zu klein dafür?
Nein und so. Wenn sich eine Gelegenheit ergibt, würde ich mit denen da rumrollern. Aber da habe ich jetzt natürlich ein ganz anderes Problem. Das Problem, was mein Vater, mein Sohn früher hatte, verstehst du? Das habe ich jetzt natürlich mit meinem Sohn. Ne? Der geht natürlich mit denen Skateboard fahren und dann bleibt für mich natürlich auch gar nicht mehr so viele Möglichkeiten. Und was ja bescheuert ist, wenn ich da in einen Contest gehe und dann mitgehe und dann auch noch, der ist ja total überfordert. Ja. Da bleibe ich doch besser zu Hause und lasse mit seinem Vater Skateboard fahren, wenn sie beide Spaß dran haben. Es geht auch einfach um ganz andere Dinge. Es geht einfach um ein geiles Verhältnis aufzubauen und Werte zu vermitteln und sowas. Also der spürt, ich würde zur Verfügung stehen, aber und wenn der bei uns zu Besuch ist, dann schnappt er sich auch mal ein Skateboard und dann machen wir es zusammen. Aber in der Regel machen wir komplett andere Sachen und der ist auch kein Skateboarder. Ich meine, der ist gerade mal 3,5, der Oscar. Ne? Und die Lucy, die ist mal gerade 4 Monate oder so.
Ja, das ist noch ein bisschen früh für. Obwohl, wir haben ja gelernt, ist
ja, obwohl, nicht so früh. Die legt sich auch auf das Skateboard, wirklich, und paddelt mit ihrer Pampers dann tatsächlich schon durch die Gegend. Benutzt das als Fortbewegungsmittel, obwohl sie noch nicht mal laufen kann. Ja.
Findest du die Idee grundsätzlich in Ordnung zu sagen, hier Vater, Sohn fährt zusammen Skateboard, oder sollte man auch als Vater oder Mutter dem Kind diese Bastion ruhig lassen und sagen, ach, muss jetzt auch nicht sein?
Dann ist ganz schwierig zu beantworten. Also ich sag mal so, ich hätte vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren komplett anders drauf geantwortet wie heute und ich werde mit Sicherheit in 10 Jahren komplett anders drauf antworten. Und dann sind wir wieder bei demselben Thema wie eben, wo sich dorthin entwickelt. Also grundsätzlich, ne, dann muss man erstmal grundsätzlich sagen, weil was will man überhaupt? Was will der Vater? Macht der Vater das für sich,
ja,
weil er das also, so geil findet?
Ich finde das witzig.
Oder macht er das für das Kind, nee, um dem pädagogisch weiterzuhelfen?
Nee, ich würde
und dann sage ich, wenn der Vater das geil findet, ja, verstehst du? Und der an sich denkt, ja, das ist okay, warum soll er nicht mit seinem Sohn Skateboard fahren? Ja. Das kann ja auch, ich würde sagen, kommt immer individuell drauf an. Ja. Ich sag mal, so wie Julius, der sehr professionell fährt, also mein Sohn und ich kenne, es sind ja viele, die das Skateboard wieder ausgraben, die jetzt Mitte 50 sind und so, die damals die pubertiert haben und bei mir immer im Skateboard-Team waren.
Ja.
Die bilden ja jetzt so eine, keine Ahnung, so eine Old Man Situation. Und wenn jetzt einer, der wirklich, ich sag mal, schon in der Pubertät Skateboard gefahren ist, ja, und heute immer noch fährt, wenn der mit seinem Kind Skateboard fährt, das halte ich für das Normalste der Welt.
Ja, klar,
das und dann ist, sieht ja, das, dann sieht das Kind, ja, aber dann ist Skateboarden nicht mehr das Ausdrucksmittel für das Kind, als wenn ein Kind Skateboard fährt, wo der Vater kein Skateboard fahren kann. Weil wenn der Vater besser Skateboard fährt als das Kind, ist schon mal dieser Effekt vorbei, da das richtige Ausdrucksmittel für das Kind ist. Ja. Von daher kann man das nicht so pauschal beantworten. Ne? Wenn der Vater jetzt wieder kaum darauf klarkommt und es gibt einen Vater-Sohn-Kurs, ne, und der Vater fällt immer auf die Schnauze und der Sohn ist immer besser, dann kann das pädagogisch sehr selbstbewusst, sehr selbstwirksam wirken für den Sohn, weil der merkt, oh Gott, ist mein Alter da ein Trottel, kann ich alles viel besser. Ja Gott, da kommt so viel rein. Auf der anderen Seite ist ihm das vielleicht peinlich, wenn das wieder in so einer Gruppe ist und die anderen Väter können besser fahren. Also diese ganzen pädagogischen Vater-Sohn-Problematiken, die sind dann natürlich nicht weg durch das Skateboardfahren. Ja. Ich finde das immer noch am besten. Die Kinder, ja, es gibt so viele Erwachsene, immer mehr, die sind so bemüht. Und alle meinen es gut, aber gut gemeint ist nicht unbedingt gut. Und deswegen sage ich immer, lasst doch die Kinder mal frei oder gewährt ihnen doch mal erwachsenenfreie Räume und spielt euch nicht immer so viel auf, als wenn die Kinder alleine nichts geregelt kriegen und ihr denen alles beibringen müsst. Dann frage ich mich, wie hat das denn funktioniert mit der Menschheit, die überhaupt bis heute hierhin gekommen bin? Schule gibt es noch nicht so lange.
Ja.
Und vor allen Dingen, wenn es wirklich so wäre, dass wir den Kindern alles beibringen müssen. Mhm. Ja Gott, beim Laufen macht man sich auch nicht so große Gedanken. Oder was weiß ich, wenn die anfangen zu krabbeln oder so weit. Ich habe doch keine Krabbelschule gesehen. Und so, bis zum gewissen Grad finden das Menschen dann normal, dann der andere, aber die irgendwie haben die komische Vorstellung heutzutage, unsere Gesellschaft vom Lernen. Ja. Und kein Mensch denkt über das selbstbestimmte Lernen nach, wie wichtig das ist und dass man da wieder eine Balance finden müssen. Und da finde ich das Skateboard nach wie vor noch richtig geil, weil mit einem Skateboard, das ist eins der ganz wenigen Dinge, das wirklich die Voraussetzungen hat, dass Kinder sich alleine damit beschäftigen und sogar viel besser sich entwickeln ohne Erwachsene mit dem Skateboard. Und zwar nicht nur motorisch beim Skateboardfahren.
Ja. Das ist doch ein wunderbares Schlusswort und ein wunderbarer Tipp auch an alle Väter, einfach mal, oder an alle Eltern, mal ein bisschen die Kinder alleine machen lassen und wenn es auf einem Skateboard ist.
Ich rede nicht davon, die Kinder unnötigen Gefahren auszusetzen.
Nee, natürlich nicht. Das ist schön.
Obwohl ich verantwortlich sogar dafür plädiere, die Kinder Gefahren auszusetzen, weil sie werden sowieso irgendwann die Gefahren haben. Und wenn sie von allen Gefahren weghält und dann irgendwann sagt, ja, jetzt muss er mal alleine klarkommen, dann sind das wirkliche Gefahren, die sie nie als Kind kennengelernt haben. Also ich hab meinen Sohn, wenn der unbedingt auf den höchsten Baum der Welt klettern wollte, dann habe ich den bis in die Spitze klettern lassen. Bin natürlich immer unten rumgelaufen, weil das ein Alter war, wo ich mir gar nicht sicher war, ob der überhaupt jeden Ast da richtig festhält. Habe ich gedacht, naja Gott, was will viel passieren? Ich gehe mal dahin, wo er hinfällt, dann kann ich ihn noch auffangen. Also, das hat er aber nicht gemerkt, aber für ihn war das dann eine eigene Leistung. Er ist über sich selbst hinausgewachsen.
Ja, klar.
Und so weiter. Also, ich will damit nur sagen, man kann einfach keine Tipps geben und stumpf mit ein, zwei Sätzen auf den Punkt kommen, was das Geilste ist. Das ist sehr komplex in der Pädagogik, weil man mit Menschen zu tun hat. Ja. Und ich habe in meinem Leben noch keinen normalen Menschen kennengelernt.
Das klingt gut. Okay, alles klar. Dann
die haben alle eine Macke und da schließe ich mich mit ein.
Das stimmt, das können wir überall alle sagen. Genau.
Und nur wenn man seine eigenen Macken mal analysiert hat, dann kann man auch mit den Schwächen der anderen viel besser umgehen.
Das stimmt.
Und einplanen.
Genau. Okay, dann vielen Dank für deine Zeit. Genau. Vielen Dank, Titus, und wir hören uns einfach in 2 Wochen wieder mit einer neuen Episode von So geht Papa. Bis dahin, tschüss!